die Geschichte von Adam alayhi salatu wassalam. Und es ist nicht irgendeine Geschichte von irgendeinem Menschen, sondern wir sprechen über den ersten Menschen überhaupt. Allahu Akbar, Abu Bara. Vor Adam alayhi salatu wassalam hat kein Mensch, ich betone Mensch, gelebt? Antwort nein. Kein einziger Mensch hat vor Adam alayhi salatu wassalam gelebt. Und wer dir auch immer etwas anderes erzählt, der lügt dich an. Denn in einer klaren, authentischen Überlieferung bei Al-Bukhari, und das ist Hadith al-Shafa'a, das heißt der Hadith über die Fürsprache, wo die Menschen Yawm al-Qiyamah zu den Propheten gehen werden und sie bitten werden, dass diese Propheten für sie ein gutes Wort einlegen, so ist der erste Gang zu Adam alayhi salatu wassalam. Und sie sagen ihn, Anta Abul Bashar, Awwal Bashar, du bist der Erste, du bist der Vater aller Menschen. Klar, klar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Insofern wissen wir, Adam ist der allererste Mensch, der von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen wurde. Abul Bara, wurde er so erschaffen, wie wir auch zur Welt kommen? Durch einen Samentropfen? Antwort nein. Die Erschaffung von Allah sind viele, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal hat uns vorgeführt und bestätigt im Koran, dass er die Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise erschaffen hat. Adam alayhi salatu wassalam wurde aus Erde erschaffen. Wir kommen später noch dazu, bi'idhnillah ta'ala. Hingegen, Jesus, Isa alayhi salatu wassalam, du weißt es, Allah hat nur gesagt, kun fayakun, sei und so wurde er. Maryam, die Mutter von Isa, von Jesus alayhi salatu wassalam, ist schwanger geworden, ohne dass ein Mann sie zuvor berührt hat. Und so hat sie Jesus geboren, alayhi salatu wassalam, ohne dass ein Mann sie berührt hat. Und wir wissen auch die Erschaffung, liebe Geschwister, von den Menschen, dass er durch einen Samentropfen entstanden ist. Allahs Geschöpfe sind viele und er ist der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala. Deswegen wissen wir, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer, du weißt es, Allah subhanahu wa ta'ala. Lasst uns erstmal reden, liebe Geschwister, über den Nutzen der Prophetengeschichten. Was haben wir überhaupt für einen Nutzen, wenn wir über die Prophetengeschichten sprechen? Der Koran ist gedrittelt und ein Drittel nehmen die Prophetengeschichten ein. Das heißt, wir reden hier über etwas Gewaltiges. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Geschichten erzählt und diese Geschichten sind wahrhaftig. Das heißt, wahre Geschichten. Menschen erzählen auch Geschichten, aber sie lügen viel in ihren Geschichten und vieles ist unauthentisch, bewusst oder unbewusst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er erzählt uns nur die Geschichten, wie sie auch tatsächlich passiert sind, subhanahu wa ta'ala. Und die Nutzen, die wir haben aus den Geschichten der Propheten, ist erstmal, dass wir überhaupt über diese Geschichten nachdenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Und wahrlich, in ihren Geschichten, in den Geschichten der Propheten, ist eine Lehre für Menschen von Verstand. Hast du das gehört, O Diener Allahs? Wenn du einen Verstand besitzt, dann wirst du von diesen Geschichten profitieren. Aber wenn du keinen Verstand hast, so werden dich auch diese Geschichten nicht beeinflussen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Verstand geben. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ bedeutet, in den Geschichten ist für die Menschen eine Lehre. Welche Lehre? In erster Linie der Tauhid. Diese großartigen Propheten haben uns den Tauhid beigebracht, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig ist. Und dass Allah azza wa jal der Einzige ist, der anbetungswürdig ist. Und dass niemand außer ihm angebetet werden darf. Und die Propheten kamen zu ihren Völkern und sie haben ihnen gesagt, unterlasst den Götzendienst. Betet nicht die falschen Götter an, sondern betet denjenigen, der alles und jeden erschaffen hat, Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie irrsinnig und wie irrational, und eigentlich könnte man andere Wörter benutzen, aber die wollen wir nicht benutzen, ist es, dass ein Mensch jemanden anbetet, der eine niedrigere Stellung hat als der Mensch selbst. Du siehst heute Menschen, sie beten jemanden an, wie zum Beispiel eine Kuh. Unser Sheikh Hafidullah hat uns erzählt, dass in Indien einmal eine Person bitterlich gemeint hat. Er war Arzt, ein Doktor. Das heißt, man geht bei solchen Leuten davon aus, dass sie eine gewisse Intelligenzstufe haben. So hat er so bitterlich geweint, bis die Leute ihn gefragt haben, wir haben nie so eine Person so weinen sehen. Was ist der Grund, warum du so weinst? Er sagte, gerade wurde mein Gott vor meinen eigenen Augen geschlachtet. Wen meinte er mit Gott? Seine Bakar, seine Kuh. Und dieser Arzt hat keinen Gott mehr gehabt. Weil er sagt, Alhamdulillah, dass du Allah Azza wa Jalla anbetest. Sag Alhamdulillah, dass Allah dein einziger wahrer Herr ist. Und so gibt es Leute, sie beten Steine, Götzen an, die sie selber hergestellt haben und sie daraufhin anbeten. Und es gibt Leute, die alles anbeten, alles außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie unterschiedlich sind die Menschen, die Muslime beten nichts anderes an außer Allah. La ilaha illallah. Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und höre diese Überlieferung von Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu in As-Sahih, bei Sahih al-Bukhari. So fragte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh ibn Jabal, und er war der Verkünder von frohen Botschaften, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, ja Mu'adh, weißt du, was die Rechte von Allah gegenüber einem Menschen sind? So sagte Mu'adh, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, das Recht Allahs über seine Diener ist, dass sie ihn einzig und alleine dienen und ihm nichts zur Seite stellen. Dass sie keine anderen Götter neben ihn anbeten. Dann fragte er weiter, alaihi salatu wassalam, und weißt du, was die Rechte der Diener über Allah sind? Allahu Akbar, welche Rechte sollten wir besitzen? Allah hat uns erschaffen und wir waren nichts. Auf einmal haben wir Rechte bei Allah azza wa jalla. Die Rechte von einem jeden Diener sind, wenn er Allah einzig und alleine anbetet, wird Allah ihn nicht bestrafen und ihn in das Paradies eingelassen. Möge Allah azza wa jalla uns allen das Paradies geben. Was will Allah azza wa jalla von uns? Wallahi nicht viel. Er möchte nur, dass wir ihn einzig und alleine anbeten. Und verdient er es nicht. Und wenn er es nicht verdient, wer verdient es? Allah subhanahu wa ta'ala, als er die Mushrikun, die Götzendiener erwähnt hat, so sagte er, höre zu in diesem Koran und du solltest dich mehr mit dem Koran beschäftigen. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ. Und wenn du sie fragst, die Götzendiener, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen? Und warum prägt Allah subhanahu wa ta'ala immer dieses Beispiel? Weil das die gewaltigsten Geschöpfe sind. Niemand hat sich zuvor getraut, zu behaupten, dass er diese erschaffen hätte. Er würde sich damit lächerlich machen vor der gesamten Schöpfung, ganz gleich wie reich, ganz gleich wie mächtig, ganz gleich wie stark er wäre. Dieser würde sich blamieren vor der gesamten Schöpfung. Niemand hat sich dieses getraut zu behaupten, dass er die Himmel und die Erden erschaffen hat, außer derjenige, der sie wahrhaftig erschaffen hat, Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, dann werden die Götzendiener sagen, Allah. Sie haben an Allah geglaubt. Sie wussten, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer dieser gewaltigen Geschöpfe ist. Und trotzdem sind sie Höllenbewohner gewesen. Warum? Weil sie haben andere Götzen angebetet, obwohl sie die Wahrheit kannten. So sind Menschen. Und wir sollen vor allen Dingen den Tauhid lernen über die Geschichten der Propheten, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen beschrieben haben, wer Allah azza wa jalla ist, und dass sie zu den Menschen kamen und ihnen sagen sollten, wie sie Allah auf beste Art und Weise anbeten sollten. Wir haben hier den Tauhid, liebe Geschwister. Der zweite Nutzen, den wir haben durch die Geschichten der Propheten, ist, damit man sein Iman stärkt. Und deswegen habe ich auch in dieser Zeit diese Geschichte erwähnt, dass wir jetzt über die Geschichten der Propheten sprechen werden, um eines zu erreichen. Möge Allah azza wa jalla uns das erreichen lassen. Und ich antworte durch die Ayah, durch den Vers von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Und wir berichten dir von den Geschichten der Gesandten, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wann auch immer Muhammad sallallahu alaihi wa sallam schwere Tage durchlebt hat, hat Allah ihm Geschichten von den früheren Propheten offenbart. So, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder neuen Mut gefasst hat und weitergemacht hat mit seiner Botschaft, indem er diesen steinigen Weg, der wahrlich steinig war, und er wäre fast getötet worden, alaihi salatu wassalam, so hat er weiter diesen Weg beschritten. Allah azza wa jalla sagt, und wir berichten dir, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von den Geschichten der Gesandten. Jetzt hörst du die Antwort, um dein Herz zu festigen. Allahu Akbar. Werden wir unsere Herzen festigen? Sei dir sicher. Durch die Geschichten der Propheten werden wir unsere Herzen festigen und wir brauchen dieses in einer Zeit der Fitna. wie viele Versuchungen sehen wir vor uns, liebe Geschwister, und wie viele sind vom Weg abgefallen. Es sind sehr viele gekommen zum Islam und sie haben mit Begeisterung angefangen und sie wissen bis heute, dass es die einzig wahre Religion ist, aber mitten auf der Strecke. Und sie haben das Ziel noch nicht erreicht, das Paradies, möge Allah uns allen das Paradies geben. Sie haben dieses Ziel nicht erreicht. Mitten auf der Strecke haben sie aufgehört, weiter zu praktizieren. Und das Ziel war schon in Sicht. Das Ziel, das Paradies, war schon in Sicht, aber sie haben es nicht durchgehalten. Warum? Ihr Iman ist schwach geworden, bis sie zum Schluss wieder den Weg der Jahiliyyah, der vorislamischen Zeit, beschritten haben. Möge Allah Azzawajal alle unsere Geschwister davor bewahren. Auch, liebe Geschwister, ein weiterer Nutzen von den Prophetengeschichten, um zu wissen, wie die besten Menschen zu dieser großartigen Religion gerufen haben und wie die besten Menschen mit Weisheit zu dieser Religion gerufen haben. Und diese waren tatsächlich Vorbilder. Das ist natürlich eine Lehre für uns, so dass wir auch ebenfalls nach ihrem Beispiel die Menschen zu dieser Wahrheit rufen, ohne Angsthasen zu sein, denn wir haben das in dieser heutigen Zeit. Man sagt dir, rede nur darüber, wie man einer Weise über den Kopf streicht. Rede nur darüber, dass man seinem Bruder ins Gesicht lächelt. Rede nur darüber, dass du gut bist zu den Tieren. All diese sind Themen vom Islam und wir verleugnen diese Themen nicht. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass man auch die Menschen warnt vor einer schweren Strafe, wenn sie nicht den Weg der Wahrheit annehmen. Möge Allah Azzawajal die Menschen zum Islam recht leiten. Und auch ein Punkt, liebe Geschwister, und damit beenden wir, es gibt natürlich noch viel mehr Punkte, wie man Geduld zeigt auf diesem Weg der Rechtleitung. Überlegen. Wie viele Propheten wurden getötet? Wie viele Propheten wurden misshandelt? Und man hat ihnen das Leben schwer gemacht. Und wir erzählen ja gerade die Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam an einem jeden Donnerstag. Möge Allah azzawajal uns diese Reihe beenden lassen. Allahumma amin. Wir haben gesehen, dass diese Leute das schwerste Leben hatten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer authentischen Überlieferung, Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, die am härtesten, geprüftesten von Allah in ihrem Leben sind die Propheten. Allahu Akbar. Das sind diejenigen, die am härtesten geprüft wurden. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aber diese Leute waren nicht nur diejenigen, die am härtesten geprüft wurden. Es waren auch diejenigen, die diese Prüfung mit Geduld ertragen haben, am standhaftesten gewesen sind. Und das lernen wir, damit wir wissen, wir werden geprüft. Dadurch, dass Leute kommen und uns unsere Religion nehmen wollen. Und wenn wir an dieser Religion festhalten, dann bezeichnet man uns mit dem und dem Begriff. Und man will uns von der Gesellschaft aussondern, als wären wir ein Teil, der nicht zur Gesellschaft gehört. Und wir werden einheitlich von der Presse kritisiert und angegriffen. Das wissen wir alles, liebe Geschwister. Wie sehr brauchen wir die Geschichten der Propheten in diesen heutigen Zeiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Geschichten auf beste Art und Weise studieren lassen. Wie viele Propheten wurden im Koran genannt? Es sind insgesamt im Koran, ich rede nicht über die Sunna, im Koran wurden 25 Propheten erwähnt. 25. Und man sagt, Wallahu ta'ala ala wa ala, 4 unter ihnen waren Araber, das ist einmal Shu'aib, das ist einmal Salih, das ist einmal Hud und das ist Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Diese Propheten waren Araber unter den gesamten Propheten. Das ist, was im Koran berichtet wurde, dass es 25 Propheten gibt. Aber in der Sunna haben wir eine Überlieferung, die umstritten ist, vom Babul Ilm, dass wir euch auch hier diese Tür öffnen, damit ihr wisst, das ist eine umstrittene Überlieferung, dass es 124.000 Propheten gab und 326 Gesandte. Die Überlieferung ist jetzt nicht übelst, so dass sie überhaupt nicht annehmbar ist, deswegen haben auch einige Gelehrte sie als Sahih klassifiziert, aber sie ist umstritten, liebe Geschwister. Lasst uns hören, was der Unterschied, und das ist eine Frage, die viele Geschwister stellen, was ist der Unterschied zwischen einem Gesandten und einem Propheten? Hören. Wunderschöne Antwort. Jeder Gesandte ist ein Prophet. Als ob ich dich hören könnte, aber nicht jeder Prophet ist ein Gesandter. Und wir wissen, die 5 besten Gesandten waren einmal Noah, alayhi salatu wassalam. Und auch, richtig, Abraham, Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Und Moses, Musa alaihi salatu wasalam und Jesus, Isa alaihi salatu wasalam und der letzte unter ihnen, Muhammad sallallahu alaihi wasalam, das sind die fünf besten Gesandten. Allah hat sie auserkürt, subhanahu wa ta'ala, und er erwählt, was er will, und niemand von uns darf sich in die Entscheidung von Allah azza wa jalla einmischen. Wie viele Leute sind es, die uns beneiden, weil Muhammad sallallahu alaihi wasalam ein Araber war und dieser kam als letzter Prophet. Aber subhanallah, als ob Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Botschaft gekommen ist, dass nur Araber gute Menschen sind. Im Gegenteil, so hat er uns verlesen, was Allah azza wa jalla ihm im Koran gesagt hat. Inna akramakum inda Allah atqakum. Wahrlich, der Geehrteste, der Edelste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Das war die Botschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nicht der Araber oder der Nicht-Araber, sondern wer gottesfürchtig ist, so gehört er zu den besten Menschen, sei er, wer er ist. Und wenn er Jimmy Flimmy heißt, das spielt bei uns keine Rolle, sondern dieses ist eine Sache, die bestätigt ist in unserer Religion, liebe Geschwister. Was ist der Unterschied zwischen einem Gesandten und einem Propheten? Die meisten Gelehrten sagen, der Gesandte, er kam mit einer Gesetzgebung und hat dazu aufgerufen. Der Gesandte kam mit einer Gesetzgebung und hat dazu aufgerufen. Und der Gesandte kam zu einem ungläubigen Volk. Das ist eine sehr starke Aussage. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, dass ein Gesandter mit einer Schrift kam, zu der er auch gerufen hat, das heißt, sie verkündet hat. Und der Prophet, dieser hat nicht eine Schrift bekommen, sondern er hat das bestätigt, was vor ihm war. Er hat das bestätigt, was vor ihm war, und er hat vor allen Dingen selber das praktiziert, was er offenbart bekommen hat. Und lasst uns ein paar Besonderheiten hören über die Propheten. Sie waren erstmal alle Männer gewesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحِي إِلَيْهِمْ. Wir haben vor dir, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Männern offenbart. Das heißt, es gab keine einzige Frau, die ein Prophet oder ein Gesandter war. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Natürlich, die Männer mussten die Menschen zu dieser Dawah, zu dieser Botschaft rufen. Das haben sie an geheimen Orten und an öffentlichen Orten gemacht. Könnte sich eine Frau mit 20, 30 Männern treffen? Wer wird so etwas sagen, der nur etwas Scham besitzt? Und die Frauen bekommen ihre Menstruation und die Propheten, sie haben für ihre Gemeinschaften, für ihre Jama'at vorgebetet. Das waren sie, die vorgebetet haben. Und es gibt etliche Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala nur Propheten als Männer entsandt hat. Weil wir kennen, es gibt so ein paar, ja, na gut, nennen wir sie Feministinnen. Sie wollen ein Mann sein. Sie hassen die Männer, aber in ihrer Beziehung, wenn sie mit einer Frau zusammen sind, wollen sie der männliche Part sein. Wir brauchen uns mit solchen Leuten nicht auseinanderzusetzen. Was Allah bestimmt, ist ausschlaggebend und nicht, was manche Leute als Gelüst empfinden, liebe Geschwister. Die Propheten waren alle Menschen. Und viel wird von den Sufis berichtet, liebe Geschwister, von einer irregehenden Sekte, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nur war. Das heißt, aus Nur bestand. Subhanallah. Wie schlimm ist diese Aussage? Allah subhanahu wa ta'ala sagt klar und deutlich im Koran, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Sprich, ich bin nur ein Mensch wie ihr. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ein Mensch. Er hatte Schmerzen, er wurde krank, er war müde, er war erschöpft. Ein Mensch. Er ist genauso auf Toilette gegangen, alaihi salatu wassalam, hat gegessen, ist auf den Märkten spazieren gegangen. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nichts anderes. Deswegen, die Propheten waren Menschen gewesen, liebe Geschwister. Aber sie haben eine Besonderheit, ihnen wird offenbart. Ihnen wird offenbart. Und ihre Körper, das ist eine Besonderheit für die Propheten, werden nicht von der Erde zersetzt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jal harram ala al-ard an ta'kula ajsada al-anbiya. Wahrlich, Allah hat der Erde verboten, die Körper der Propheten zu verzehren. Allahu Akbar. Ein Körper von einem Propheten bleibt, wie er ist, wie er ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der vor über 1400 Jahren gestorben ist, ist nicht zersetzt worden körpermäßig. Bis heute besteht sein Körper. Wir dürfen nicht in den Gräbern hereinschauen, aber es reicht uns diese Überlieferung vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass diese Propheten, liebe Geschwister, eine Besonderheit haben, ihre Körper werden nicht zersetzt. Wenn wir in ein Grab hereinkommen, dann wirst du sehen, nach einigen wenigen Wochen und Monaten werden unsere Körper ganz anders aussehen, als wie sie zuvor ausgesehen haben. Na, und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, die Propheten waren fehlerfrei. In der Botschaft, wenn sie sie übertragen haben, überbracht haben, verkündet haben, waren sie fehlerfrei. Allah hat sie darin geschützt. Allah hat die Propheten darin geschützt. Aber wie war es mit Sünden bezüglich der Propheten? Die meisten Gelehrten sind sich einig darüber, dass die Propheten allesamt kein Schirk und kein Kufr machen. Sie begehen kein Unglaube. Und sie sind sich einig, dass die Propheten keine Bid'ah, keine Neuerung machen. Und sie sind sich einig, dass die Propheten keine großen Sünden machen. Was aber kleine Sünden anbelangt, so haben sie unterschiedliche Ansichten gehabt. Diese großartigen Gelehrten. Aber wir sollten wissen, liebe Geschwister, wenn sie auch kleine Sünden machen, so machen sie sie nicht, indem sie damit fortfahren. Und wir werden dazu kommen, bi'idhnillahi ta'ala. Wie wurde Adam erschaffen? Eine wunderschöne Geschichte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayk? O Iblis, was hat dich daran gehindert? Was hat dich davon abgehalten, dich vor demjenigen niederzuwerfen? Das bedeutet vor Adam alayhi salatu wasalam, und wir kommen später zu der Niederwerfung, bi'idhnillahi ta'ala. Was hat dich daran gehindert, ja Iblis, o du Shaytan, dich vor demjenigen niederzuwerfen, den ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe? Allahu Akbar. Den ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe. Erstmal, das ist eine Ayah aus dem Koran. Niemand kann sie verleugnen. Niemand darf sie verleugnen. Ansonsten ist er ein Kafir. Keiner, der ein Muslim ist. Einer, der nicht zu der muslimischen Gesellschaft gehört. Wir sagen, Allah hat Adam alayhi salatu wasalam mit seinen beiden Händen erschaffen. Und die Aqida, der Glaube von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Alhamdulillah, haben wir keinen anderen Glauben. Möge Allah uns nur auf dieser Gruppe befestigen. Der Glaube von Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist, dass wir bestätigen unbedingt, was Allah über sich selbst bestätigt. Allahu Akbar. Höre, und das ist ein wunderschöner Satz von einem gewaltigen Gelehrten. Er war der Sheikh von Al-Bukhari. Sein Name, liebe Geschwister, ist Na'im ibn Hammad, Rahimullah Ta'ala. Er sagte, und er war der Sheikh von Al-Bukhari, Rahimullah Ta'ala. Er sagte, man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Derjenige, der Allah mit seiner Schöpfung gleichsetzt, ähnlich macht, so ist dieser ein Ungläubiger geworden. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsa faqad kafar. Und derjenige, hören gut zu, auch an diejenigen, die sich nicht trauen, und das ist ein übler Weg in der Aqida, die sich nicht trauen, das zu bestätigen, was Allah für sich selbst bestätigt hat. Er sagte im zweiten Teil, und derjenige, der das verleugnet, womit Allah sich selbst beschrieben hat, so ist er ebenfalls ein Kafir. Allahu Akbar. Wer sagt, Allah ist seiner Schöpfung gleich, dieser ist kein Muslim mehr. Und wer sagt, ich bestätige nicht, was Allah für sich selbst bestätigt, dieser ist ebenfalls ein Kafir. Und wenn wir diesen Satz verstanden haben, eine wunderschöne Regel in der Aqida bezüglich Asma wa Sifat, was die Namen und Eigenschaften anbelangt, so sagen wir, Allah sagt, er hat Adam alayhi salatu wassalam mit seinen beiden Händen erschaffen, richtig, laysa kamithlihi shay, nichts und niemand ist wie Allah azza wa jal, und er ist der Allhörende, der Allsehende. Dieses ist eine wichtige Regel. Wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses für sich selbst beschrieben hat. Dieses, was er für sich selbst beschrieben hat, wir bestätigen dieses von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wer nicht zu Ahlus Sunnah wal Jama'ah gehört, der wird dieses verneinen. Und man sagt, A'udhu Billah, wie übel ist dieser Ausdruck. Allah meint mit seiner Hand, was? Die Macht. Subhanallah. Subhanallah. Dann machen wir ein Spiel aus dem Koran. Wenn Allah Himmel sagt, dann meint er Liebe. Wenn Allah Berg sagt, dann meint er Augen. Und danach. Allah hat diesen Koran als einen deutlichen Koran herabgesandt in arabischer Sprache. Und alles ist so zu verstehen, dass die Grundregeln, bis wir einen Beweis haben, der etwas anderes erklärt. Und wenn du, und ich sage lieber Bruder zu dir, denn du machst das aus Jahl Und du solltest das schleunigst ändern, wenn du eine andere Aqida hast. Und ich bin nicht derjenige, der jemanden kritisiert, sondern ich kritisiere, was man an falschen Einstellungen gegenüber der Religion hat. Denn die Person ist bei mir immer ein anderes Thema. Und zwar, wenn Allah sagt, er hat Adam mit seinen beiden Händen erschaffen. Dein Subhanallah. Wie kann es sein? Wie kann es sein, O Diener Allahs, dass wir sagen, die Hand Allahs ist seine Macht? Okay. Hat Allah zwei Mächte? Weil Allah sagt mit seinen beiden Händen. Und in der arabischen Sprache gibt es einen Begriff für eine Nummerierung, die zwei beträgt. Ha? Dafür gibt es eine Bezeichnung in der arabischen Sprache. Und Allah sagt hier, mit meinen beiden Händen habe ich Adam a.s. erschaffen. Das heißt, hat er zwei Mächte? Korrigiere nochmal deine Aqida und kehre zurück zum Weg von Ahl-Sunnah und Jama'ah. Möge Allah uns befestigen auf diesem Weg. Und so hören wir, was Ibn Umar radiallahu anhu sagte. Er sagte, خلق الله أربعة أشياء بيدي. Allah subhanahu wa ta'ala hat vier Sachen mit seiner Hand erschaffen. Subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt den Wert dieser Dinge, wie gewaltig diese Dinge sind. Erstmal Al-Arsh, den Thron. Und dann Al-Qalam, den Stift. Und dann Al-Jannat, das heißt die Paradiesgärten. Und Adam alayhi salatu wassalam. Er hat ihn mit seiner Hand erschaffen. Subhanahu wa ta'ala. Die Überlieferung, liebe Geschwister, hat Sheikh al-Albani in Al-Mukhtasar von Al-Ulu, das Buch, als Sahih klassifiziert. Und auch Al-Darimi hat sie überliefert. Und Sheikh al-Albani sagt, diese ist Sahih ala Shart Muslim. Das heißt, nach den Bedingungen von Imam Muslim. Das heißt, eine sehr starke Überlieferung. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wir wollen weitergehen im Text. Adam alayhi salatu wassalam wurde von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Allah azza wa jalla hat ihn mit seinen beiden Händen erschaffen. Taib, was war der Ursprung von Adam alayhi salatu wassalam? Aha, das wollen wir unbedingt hören, denn dieses ist sehr, sehr wichtig für uns, liebe Geschwister. Hören wir, was Allah subhanahu wa ta'ala selber sagt. Er sagt uns im Koran al-Kirim, Inna mathala Isa, inda Allah, ka mathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kum, fayakun. Wahrlich, Jesus ist vor Allah gleich Adam, wie Adam. Er erschuf ihn aus Erde. Als dann sprach er zu ihm, sei und da war er. Und hier erfahren wir, dass auch Adam a.s. aus Erde erschaffen worden ist, liebe Geschwister. Subhanallah, Erde, ja Erde. Und du wirst dich wundern, weil wenn du mich fragst, wie kann es sein, dass die Generation nach Adam a.s. verschiedene Hautfarben hatten, verschiedene Eigenschaften hatten. Auch dieses haben wir begründet in einer Überlieferung bei Tirmidhi und bei Imam Ahmad. Und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat sie in Silsila al-Sahiha als Sahih klassifiziert. So sagte Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu arda, qala. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Der Gesandte sallallahu alayhi wa sallam sagte, inna Allah ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'i ard. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam alayhi salatu wassalam aus einer Handvoll Erde erschaffen. Aus einer Handvoll Erde erschaffen. Faja'a banu Adam ala qadri al-ard, ja'a minhum al-abyad wal-ahmar wal-aswad wa bayna dhalik. Und was die Erde anbelangte, so ist der Mensch entstanden aus den verschiedenen Bestandteilen der Erde. Aus den verschiedenen Bestandteilen der Erde, ja. Und so entstanden die Generationen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, unter ihnen der Weiße und unter ihnen der Rote und unter ihnen der Schwarze und was dazwischen ist. Manchmal neigt einer etwas zu braun und etwas zu rot und etwas zu weiß. Dieses ist der Grund, dass ein Bestandteil aus Erde genommen wurde von Allah subhanahu wa ta'ala aus verschiedenen Bestandteilen der Erde und so sind dann verschiedene Farben entstanden. Und er sagt zum Schluss, والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك. Er sagt zum Schluss, und die Nachkommen, die gekommen sind, so war unter ihnen derjenige, der schwarz war und der weiß war und der rot war, und so war auch der Angenehme, ein Mensch, der einen angenehmen Charakter hat, und der Raue, einer, der übelst ist in seinem Benehmen. So haben wir die verschiedenen Leute, um was dazwischen ist. So war der Entwicklungsprozess, liebe Geschwister. Das heißt, Adam alayhi salatu wasalam ist aus einer Handvoll Erde entstanden. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Erde genommen. Wir kommen gleich dazu, weil ich weiß, was du jetzt schon im Kopf hast. Im Koran stehen manchmal verschiedene Ayat. Manchmal steht Lehm, manchmal steht Schlamm, manchmal steht dieses und jedes. Wir kommen dazu, wie ibn Allah ta'ala, nicht voreilig sein, sondern wir wollen erstmal verdauen, Adams Ursprung alayhi salatu wasalam ist Erde. Und das ist unser Ursprung von uns allen Menschen. Von allen Menschen ist dieses der Ursprung Odina Allahs. Jetzt wissen wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat aus Bestandteilen der Erde Adam alayhi salatu wasalam erschaffen. Aber wie ging es weiter? Diese Erde wurde dann mit Wasser gemischt und so das Lehm entstanden ist. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِكُمْ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Und als Allah azza wa jal, dein Herr, zu den Engeln sprach, ich werde einen Menschen aus Lehm erschaffen. طيب. Erde ist was anderes als Lehm. Richtig, wenn die Erde längere Zeit steht, indem sie durchnässt wurde, indem sie nass gemacht wurde, so entsteht daraus Lehm. Aha, jetzt kriegen wir die Ayat zusammen. Denn denke niemals, im Koran wäre ein Widerspruch. Das sagt nur ein Unwissender. Ein Wissender, wenn er nicht die Erklärung kennt, dann kehrt er zurück zu den Leuten des Wissens, liebe Geschwister. Tayyib. Erstmal war es Erde, dann wurde sie nass gemacht und sie hat gestanden. Dann ist Lehm daraus entstanden. Was weiter? Dann wurde sie so lange stehen gelassen, bis sie schwarz wurde und einen fauligen Geruch hatte. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, min hama'in masnun. Das heißt, die Erde wurde so lange stehen gelassen, bis sie schwarz wurde und einen fauligen Geruch hatte. Und zum Schluss sagt Allah subhanahu wa ta'ala, min salsal, dieses bedeutet, dass sie noch weiter später, nachdem sie lange gestanden hat, so hart geworden ist, dass wenn man draufschlägt, ein Ton entsteht. Salsal. Das war der Entwicklungsprozess von Adam alayhi salatu wassalam. Was für eine wunderschöne Geschichte, subhanallah. Der eine oder andere wird jetzt fragen, was war das Problem, dass man Adam einfach so erschafft? Warum dieser Entwicklungsprozess? Allah hat uns damit bewiesen, subhanahu wa ta'ala, dass er der Allmächtige ist. Die Engel sind aus Licht erschaffen. Die Dschinn sind aus Feuer erschaffen. Allah hat für die Menschen eine andere Erschaffung bestimmt, und zwar, dass sie aus Erde bestehen. Subhanallah, was für ein allmächtiger Rabb, ein allmächtiger Herr wir doch haben. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, lasst uns darüber sprechen, welche Eigenschaften Adam alayhi salatu wassalam. Erstmal, Adam alayhi salatu wassalam war ein Prophet. Und dafür haben wir eine Überlieferung, die, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, authentisch ist. وَقَدْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ آدَمْ أَنَبِيٌ مُرْسَى. Er wurde gefragt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, nach Adam. War er ein Prophet gewesen? So sagte er, qala na'am nabiyun mukallam. Doch, er war ein Prophet, mit dem geredet wurde. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat mit ihm geredet. Allah subhanahu wa ta'ala hat mit ihm geredet. Diese Überlieferung ist bei Imam Ahmad und al-Tabarani, liebe Geschwister. Und auch Ibn Hibban, rahimullah ta'ala, und Ahmad Shakir haben sie als authentisch klassifiziert. Und auch Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala. Adam alayhi salatu wassalam war ein Prophet. Und nicht nur das, schau, welche Eigenschaften er hat. Denn einige von den Eigenschaften werden wir, wenn Allah azzawajal uns das Paradies gibt, sei nicht geizig, dauernd Allah azzawajal um das Paradies zu fragen. Und nicht nur um das Paradies, um Al-Firdaus. Möge Allah azzawajal uns allen Al-Firdaus geben. Sag, ja Allah, gib mir Al-Firdaus, schenke mir Al-Firdaus. Du bittest nicht Allah Azza wa Jal, indem du ihm befiehlst, ja Allah, gib mir und ich befehle dir, was du zu tun hast, a'udhu billah, sondern du bittest ihn, weil du ihn brauchst und nicht er dich. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, gibt es einige Eigenschaften von Adam alayhi salatu wassalam, die Paradiesbewohner ebenfalls haben werden. So sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, خَلَقَ اللَّهُ Adam. Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam erschaffen und seine Länge beträgt 60 Ellen. Was heißt 60 Ellen? 45 Meter. Das ist auch die Größe der Paradiesbewohner. Subhanallah. 45 Meter, 45 Meter. Warum? Damit sie genießen, die Paradiesbewohner. Schaut nun mal das Beispiel, liebe Geschwister, möge Allah uns davor bewahren. Ein Höllenbewohner hat ein Eckzahn so groß wie der Berg von Uhud. Allahu Akbar. wenn der Eckzahn von dem Höllenbewohner so groß wie der Berg von Uhud ist, wie gewaltig ist die Person an für sich, auch dafür, dass er die Strafe vollständig erfährt. Möge Allah uns davor bewahren. Aber die Paradiesbewohner werden 60 Meter, werden 60 Ellen groß sein, das bedeutet 45 Meter. Und es wird hinzugefügt zu dieser Überlieferung, فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى سُورَةِ آدَمْ فَلَمْ يَزِلْ الْخَلْقُ يَنْقُسُ حَتَّى الْآنِ. Und jeder, der das Paradies betreten wird, wird dieselbige Größe haben wie Adam alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Und wir sind kurz vor dem Ende, leider, liebe Geschwister, denn es ist sehr interessant, wie Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. So heißt es in einer Überlieferung, die viele Leute falsch verstehen. خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى سُورَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam nach seinem Ebenbild erschaffen. Hier gab es viele Irrgehende, die dachten, aha, wie kann das sein, dass Allah azza wa jal Adam nach dem Ebenbild von Allah azza wa jal erschafft. Natürlich gab es hier unterschiedliche Ansichten, ob hier wirklich Allah gemeint ist mit dem Ebenbild oder ob das Adam selber oder der Hadith ist etwas länger. So gibt es einen Vorspann dazu. Ich möchte nicht darauf eingehen, liebe Geschwister, aber die meisten Gelehrten sagen, nein, er hat Adam alayhi salatu wassalam nach seinem Ebenbild erschaffen. Was bedeutet das? Ganz leicht zu erklären. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, dass sie es so erklärt haben, denn sie sind sich alle darin einig, alle, dass dieses nicht die offensichtliche Bedeutung ist, dass wir dass Adam aussieht wie Allah azza wa jalla. A'udhu billah. Wir haben doch die Regel, laysa kamithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah azza wa jalla. Aber es meint, Adam alayhi salatu wassalam konnte sehen, konnte hören und hat Eigenschaften gehabt. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala kann sehen, subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-basir. Und er ist der Allsehende. Und subhanallah, wie viele Leute irre gegangen sind, Allah azza wa jalla sagt, laysa kamithlihi shay. Nichts und niemand ist wie Allah. Jetzt kommen die gesamten Leute, die Asma wa Sifat, die Namen und Eigenschaften falsch verstanden haben, und sie stoppen hier. Sie sagen dir, siehst du, nichts und niemand ist wie Allah. Wir bestätigen das, ansonsten werden wir keine Muslime. Aber liest weiter. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Und er ist der Allhörende, der Allsehende. Was hat Allah hier für sich bestimmt? Dass er subhanahu wa ta'ala hören kann und dass er sehen kann. Das bedeutet, sieht Allah wie du und ich, a'udhu billah. Hört Allah wie du und ich, a'udhu billah. Das heißt, Allah hat für sich Eigenschaften bestätigt, die nicht wie unsere Eigenschaften sind, aber die Wörter sind klatsch. Und damit haben viele Leute ein Problem. Hätten sie diese Ayah doch nur verstanden. Allah, er spricht denjenigen ab, dass sie sagen, jemand wäre Allah ähnlich. Allah subhanahu wa ta'ala negiert das. Das ist Kufr, dass man sagt, jemand sieht aus wie Allah oder jemand ist Allah ähnlich. Das ist Unglaube. Aber jetzt kommt der zweite Teil. Das heißt, Nafi wa Ithbat. Verneinung und Bestätigung. Jetzt kommt der zweite Teil. Und er ist der Allhörende, der sieht. Aha. Hat Allah für sich bestätigt, ja oder nein? Zwischen mir und dir. Er hat bestätigt. Also bestätigen wir es auch. Hört Allah wie wir? A'udhu billah. Sieht Allah wie wir? Nein. Aber die Begriffe sind gleich. Und wenn man das versteht, walhamdulillah rabbil alamin, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen geraden Weg befestigen und uns nicht von diesem Weg abweichen lassen. Und ich verspreche euch, liebe Geschwister, dass wir versuchen werden, diese Geschichten der Propheten zu erzählen, bi'idhnillah ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.